Psalm 91 ist ein wunderbarer Psalm. Ist einer von diesen ganz besonderen Psalmen. Auch ein Psalm, der hochaktuell ist, denke ich, für unsere Zeit. Wir sind jetzt im Jahr 2 der Weltwirtschaftskrise. Manche sprechen davon, dass es ein Jahrzehnt des Abschwungs werden könnte. Ich habe letzte Woche gelesen von einem amerikanischen Ökonomen, der am frühesten die Krise vorausgesagt hat. Und er hat gemeint, er gibt dem Euro noch 5 Jahre. Also mal sehen, interessante Zeiten. Unsichere Zeiten. Wissen nicht, was kommen wird. Wir leben in einer Welt, wo es drunter und drüber geht, wo es den Menschen immer schlechter geht. Jeder Zehnte, der bei der Arbeit ausfällt, fällt aus wegen psychischen Problemen. Offensichtlich geht es nicht so gut. Und ich meine, wir sind alle gut versichert, ne? In Deutschland haben die Dinge auf die Kante gelegt, hier Riester-Rente und überall wird Werbung gemacht. Und manchmal kommt man drauf, dass das, was so gut versichert ist, scheinbar die Lebensversicherung, plötzlich nur mehr die Hälfte wert ist, weil alles abgestürzt ist und man merkt, es gibt in dieser Welt nicht wirklich Sicherheiten. Aber Gott hat eine Lebensversicherung für uns, die besser ist als alles, was die Welt uns anzubieten hat. Und er gibt uns eine Sicherheit. Es macht einen Unterschied aus. Ich meine, wir alle Menschen, wir gehen durch dieselben Dinge durch. Wir gehen, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind, durch diese Wirtschaftskrise. Wir werden als Christen genauso krank wie andere Menschen. Wir verlieren genauso geliebte Menschen wie die, die nicht an Jesus glauben. Aber da ist ein qualitativer Unterschied, ob jemand mit dem Herrn lebt oder ob jemand ohne den Herrn lebt. Und das werden wir sehen in diesem Psalm. In den ersten 2 Versen haben wir hier die Adressaten, für wen diese Lebensversicherung ist. Nicht nur Lebensversicherung, Unfallversicherung, alles Mögliche hier. Für wen gilt das, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen? Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Hier ist die Rede von einem Menschen, der an Gott glaubt. Nicht nur intellektuell, dass es Gott gibt, sondern der Gott vertraut. Das heißt, dem, was Gott sagt, dem schenkt er Vertrauen. Er nimmt Gott bei seinem Wort. Und er wohnt im Schutz des Höchsten. Und er bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wenn du im Schatten von jemandem bleiben willst, dann musst du nahe dran sein, oder? An der Person. Das ist das Bild, was wir hier haben. Im Schatten des Allmächtigen. Und das ist schon ein cooles Bild, oder? Wenn wir mit dem anfangen. Wie groß ist der Schatten des Allmächtigen? Weiß nicht, wie groß der Schatten von Arnold Schwarzenegger ist, oder ich bin irgendwo hinten nach, ich weiß nicht, wer die Muskelpakete unserer heutigen Zeit sind. Der Arnold ist ja schon Schnee von gestern, aber der wirft einen gewissen Schatten, wahrscheinlich einen 3-mal so großen Schatten wie ich, und sagen, boah, ich laufe im Schatten von Arnold, das kann schon was Tolles sein, ne? Wenn du da die Straße runtergehst, musst keine Angst haben vor irgendwelchen Leuten. Aber was heißt es, im Schatten des Allmächtigen zu wohnen? Das ist schon ein wunderbares Bild. Wenn neben mir der Allmächtige steht, sozusagen, woher sollte ich mich fürchten? Sagt der Psalmist auch an der anderen Stelle. Was können Menschen mir antun? Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn wir das beten können, Vater unser im Himmel, wenn wir uns das wirklich bewusst machen, wow, der allmächtige Gott im Himmel, das ist unser Vater, zu dem darf ich Papa sagen in Jesus. Wow. Also hier haben wir jemanden, der Gott vertraut, der nahe an ihm dran ist. Wir lesen in Vers 1, wer im Schutz des Höchsten wohnt, der bei Gott wohnt. Im Neuen Testament, Jesus verwendet ein anderes Bild. Er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, dran bleibt, beständig. Ist ja nicht nur jemand, der zu Weihnachten oder zu Ostern in die Kirche läuft oder vor einer Prüfung mal betet oder einer schwierigen Situation mal sagt, oh Gott, hilf mir. Das habe ich früher auch getan und dann habe ich mich wochenlang, monatelang nimmer um Gott gekümmert. Rede von hier ist von jemandem, der bei Gott wohnt, in seiner Gegenwart, der beständig mit Gott geht, der ihm vertraut. Und da ist was Besonderes in dieser Beziehung mit dem Herrn. Der wohnt im Schutz des Höchsten. Na, die Frage ist ja nicht, ist Gott mit uns oder ist Gott gegen uns? Die Frage ist, sind wir mit Gott? Oder sind wir gegen ihn? Sind wir rebellisch? Wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. So einfach ist es. Darf im Schutz des Höchsten wohnen und im Schatten des Allmächtigen. Wie wunderbar ist das. Und er sagt zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg. Du bist der, zu dem ich mich flüchten kann. Denk an die Zufluchtsstätte im Alten Testament, wo ein Verbrecher hinlaufen konnte und er war sicher. Erstmal. Jesus ist unsere Zuflucht. Wir dürfen zu ihm laufen. Wir sind sicher in ihm vor Gericht. Ich meine, wir sind alle Verbrecher, oder? Wir sind alle Sünder vor Gott. Aber wenn wir zu Jesus laufen, dann sind wir sicher. Gott ist unsere Burg. Bild von einer Festung, fällt uns nicht schwer hier in Deutschland. Wir haben viele Burgen. Eine Festung, die uns schützend umgibt. Wenn Feinde angegriffen haben, sind die ganze Bevölkerung der Stadt in die Burg gelaufen, haben dort Schutz gesucht. Psalmist sagt, Gott, du bist für mich so eine Burg, ich laufe zu dir. Wenn Gefahr droht, wenn es drunter und drüber geht, ich laufe nicht ins Wirtshaus oder zur Playstation oder zum Psychiater oder wo sonst Leute hinlaufen, ich laufe zu dir, Gott. Du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg. In der Beziehung mit dir, da bin ich geborgen, da bin ich sicher. Denn er rette dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Vogelsteller, Hinterlistiger, der seine Netze legt, seine Schlingen legt, von der verderblichen Pest, auch was Unsichtbares, die Pest. Aber Gott errettet uns vor den Vogelstellern dieser Welt, die uns Fallen stellen wollen. Teufel ist der Vogelfänger, wir sind die Vögel in diesem Bild wahrscheinlich. Ihr wisst, er hat unterschiedliche Methoden, uns zu fangen. Kann ganz unterschiedlich sein. Wer reich werden will, heißt es, glaube ich, im Timotheusbrief, die reich werden wollen in dieser Welt, die können sich leicht verschlenkern hier, leicht in eine Falle laufen, zu Fall kommen. Können an Versuchungen denken. Manchmal kommen diese Fallen ja in schönen Verpackungen. In den Sprüchen warnt uns Salomo vor der Ehebrecherin, die sich schön macht und schick macht und ihr Lager bereitet und dann guckt, wen sie fangen kann. Beziehungen mit Ungläubigen, mit Menschen, die gegen Gott leben, die gegen Gott rebellieren. Ich meine, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir wollen Beziehungen und Freundschaften haben mit Nichtchristen. Aber geht nicht unter dasselbe Joch, heißt es. Lasst euch nicht so zusammenspannen, dass sie euer Leben beeinflussen können. Wenn du merkst, jemand beeinflusst dich negativ, statt dass du ihn positiv beeinflusst, dann musst du überlegen, ob das gerade eine heile Beziehung ist und eine gute Beziehung ist. Es gibt verschiedene Fallen, die der Feind uns stellt. Habsucht. Solche Dinge, oh, der hat den neuen iPod, oh, ich brauche das auch, der hat größeres Auto, der hat ein größeres Haus und man kommt so leicht in diesen Wettbewerb rein. Gestern war ich noch völlig zufrieden mit dem, was ich habe, aber heute hat der Nachbar was Neues oder was Größeres und plötzlich bin ich nicht mehr zufrieden. Das ist eine Falle. Aber er, der Herr, rettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers, was immer diese Fallen sind, vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Seine Treue, er steht treu zu seinem Wort. Er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht vergessen. Er ist bei dir, er ist treu, er ist beständig. Mit seinen Schwingen bedeckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Ein sehr zärtliches Bild von dieser Mutterhenne oder dem Muttervogel, der die kleinen Küken bedeckt mit den Flügeln. Da waren die sicher, wenn der Adler angegriffen hat, schnell unter die Federn von der Mutter. Und die Mutter hat sie beschützt. Ich habe mal gehört, nach einem Waldbrand, dass eine Mutterhenne gefunden wurde und die war völlig verkohlt. Wirklich total schwarz, völlig verkohlt. Und dann hat der die gefunden hat, die umgekickt. Und dann sind die kleinen Küken hervorgekommen. Sie hat das Feuer aufgefangen, um die Küken zu beschützen. Das ist auch was Jesus für uns getan hat, oder? Am Kreuz, den Zorn Gottes, das Feuer von Gottes Zorn aufgefangen. Und er hat seine Arme ausgebreitet, seine Flügel, wenn wir so sagen wollen, seine Arme ausgebreitet und unterm Kreuz. Bei ihm finden wir Sicherheit und Vergebung und Annahme. Bei Gott statt Gericht. Wahrscheinlich aber auch ein Bild, was wieder von Beziehung spricht, mit einem weiteren Bild. Das Bild von diesen Engeln auf der Deckplatte, auf dem Sühnedeckel der Bundeslade. War der Treffpunkt mit Gott im Alten Testament, auch symbolisch für die Gegenwart Gottes, war die Herrlichkeit Gottes. Und sozusagen Gott beschirmt dich in seiner Gegenwart, wie diese beschirmenden Engeln auf der Bundeslade. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Verschiedensten Dinge, wovon man sich schrecken könnte, manche sichtbar, manche unsichtbar. Aber du fürchtest dich nicht vor ihnen. Nicht vor dem Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil am Tag, noch vor der Pest im Finstern, noch vor der Seuche am Mittag. Ganze Tag hier. Nacht, Tag, Abend, Mittag. Ganze Tag. War in vier Teile eingeteilt im jüdischen Denken der Tag. Ganzen Tag beschützt dich Gott. Macht keine Pause. Ist auch beruhigend. Ne? Der Hüter Israels schläft nicht. Er macht keine Pause. Vers 7.000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung der Gottlosen. Also du siehst zu, wie Gott den Sieg davon trägt, wie Gott dir Sieg gibt und mitten im Kampfgetümmel, Tausende fallen zu deiner Rechten, Tausende zu deiner Linken, aber dich wird es nicht treffen, weil Gottes Hand über dir ist, weil Gott dich beschützt. Jetzt kann natürlich gleich einer sagen, ja, Moment mal, was ist mit Hiob? Oder mit Stephanus, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte? Wo war denn Gott da? Wo hat Gott denn da beschützt? Und Gott hat beschützt, lest mal nach. In Hiob, Gott hat seine Hand über Hiob gehalten, hat gesagt, Teufel, du darfst nur so weit, wie ich zulasse. Wenn ein Teufel gekonnt hätte, hätte er den Hiob völlig ausgelöscht. Aber Gott hat gesagt, bis hierher und nicht weiter. Er hat seine Grenzen abgesteckt. Gott hat seine schützende Hand über ihm gehabt. Denkt an Stephanus. Jesus ist aufgestanden im Himmel um Stephanus zu empfangen. Und er hat den Himmel offen gesehen und Jesus, wie er auf ihn wartet. Und er ist mit einem Lächeln, mit Vorfreude in den Tod gegangen. Gott hat seine Hand schützend über ihn gehabt. Er hat ihn nach Hause geholt. Da war ein Trost, da war eine Stärkung da. Wir dürfen wissen, dass Gott mit uns ist. Und wenn Gott es nicht bestimmt hat, für uns zu fallen, dann können 1.000 auf unserer rechten, 1.000 auf unserer linken fallen, uns wird es nicht treffen. Uns kann nur das treffen, was Gott zulässt, was gefiltert ist durch seine Vaterliebe für uns. Und er lässt nur die Dinge zu, die uns zum Guten dienen. Ihr könnt auch nachlesen im Buch Hiob, er hat Gott besser kennengelernt in dieser schlimmen Zeit, durch die er ging. Und er hat das Doppelte zurückbekommen. Und natürlich, Stephanus wurde in den Himmel befördert. Und so, ich glaube nicht, dass die Bibel uns verheißt, dass wir Christen immer reich sein werden und dass wir nie krank sein werden und dass es uns immer gut geht und wir sind immer erfolgreich. Ich weiß nicht, ob Gott uns das verheißen hat. Was uns verheißen hat, ist, dass die, die gottesfürchtig leben wollen, dass die verfolgt werden. Das hat er uns verheißen. Das ist eine Verheißung in der Bibel. Aber was er uns verheißen hat, egal durch welche Höhen oder Tiefen wir gehen, dass er bei uns sein wird und dass er mit uns sein wird. Und diese Gegenwart Gottes, diese Nähe Gottes in unserem Leben wird unser Schutz sein. Und unser Schild und unsere Burg und unsere Festung und die Flügel, die er über uns breitet. Manchmal beschützt Gott uns vor Gefahr, wirklich wörtlich, dass es gar nicht an uns heranlässt. Ich denke sehr oft, wenn wir alle Angriffe des Teufels und all diese Schlingen, die uns gelegt sind in unserem Leben, wenn wir all das kennen würden und sehen würden, wie wenig eigentlich wirklich auf uns eintreffen darf, dann wow, würden wir staunen. Ich denke, wir würden herausfinden, dass Gott das meiste wirklich von uns fernhält, uns oft beschützt. Oft sagen wir, oh, jetzt habe ich einen Schutzengel gehabt, oder? Ich habe das schon erlebt, wie Gott mich wirklich beschützt hat. Und mich jemand hätte überfahren können oder in solchen Situationen und Gott hat mich beschützt und bewahrt vor einem Unfall zum Beispiel. Manchmal beschützt Gott uns vor Angriffen. Im Leben von David sehen wir das auch, wie Gott seine Hand über ihm hat. Die ihm verfolgen sind auf der einen Seite des Berges, er ist auf der anderen Seite. Und dann, gerade wo die die eingekreist haben, greifen die Feinde von außen an und der König Saul muss mit seinen Leuten abziehen. Gott hat David beschützt. Oder denkt dran, wo er in der Höhle war und sie haben ihn nicht gesehen. Oder wo er bei Achish war und sich wahnsinnig gestellt hat und er ist davon gekommen. Gott hat ihn beschützt immer und immer wieder. Aber manchmal hat Gott ihn auch beschützt, in der schweren Zeit, wo er durchaus durch schwierige Dinge durchgehen musste. Denkt in Ziklag an die Situation, wo die Feinde seine Stadt erobert haben, seine Familie weggeschleppt, ganzen Familien eigentlich seiner Leute, und die wollten ihn fast umbringen. Dann stand er, stärkte sich in dem Herrn, er ermutigte sich in dem Herrn. Und Gott war mit ihm. Und er hat ihn durchgetragen und sie haben alles wieder zurückbekommen. Manchmal beschützt uns Gott vor der Gefahr, manchmal beschützt uns Gott in der Gefahr oder in der schwierigen Situation. So wie Stephanus. Ja, er ist gesteinigt worden, ja, er ist getötet worden, aber wow, da war Gottes Stärke da und Gottes Kraft und Gottes Trost. Und ich denke, das haben wir auch erlebt. Ich habe es erlebt, in schweren Zeiten auch, dass Gott da ist. Er beschützt uns nicht immer vor Schicksalsschlägen, aber er beschützt uns auch in diesen Dingen. Und wie es im Psalm 23 heißt, er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Einen Ruheort, einen Zufluchtsort, wie wir hier gelesen haben. Und wie wir heute gesungen haben, er ist ein starker Turm. Er ist das Auge im Sturm. Philipperbrief spricht davon, wenn wir eben wieder zu ihm kommen, Gemeinschaft pflegen mit ihm, im Gebet, dass der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, unsere Herzen bewahren wird, in Christus Jesus. Hier der Friede Gottes in unverständlichen Umständen, wo wir sagen, warum passiert mir das jetzt? Warum ich? Ja. Aber trotzdem ist Friede da. Gibt einen Unterschied zwischen denen, die mit Gott leben und denen, die ohne Gott leben. Vers 9, da sehen wir wieder die Einstellung dieses Menschen, den das betrifft, für den diese Versicherung gilt. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Bei dir bin ich zu Hause, Gott. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage nahe deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Hier den Starken, den König der Tiere und die Hinterlistigen, die Schlangen. Wahrscheinlich ein Bild für dämonische Mächte hier. Bist siegreich. Und dann natürlich dieser Verse hier, bietet deine Engel für dich auf. Der Teufel hat es aus dem Kontext zitiert, als er Jesus versucht hat. Gesagt, hey, spring doch runter von der Zinne des Tempels und steht doch geschrieben. Die Engel werden dich behüten. Sie dich bewahren auf deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Geh weg von mir. Aber Gott hat Engel um uns aufgestellt. Im Hebräerbrief haben wir gelernt, dass sie dienende Wesen sind, die uns, den Heiligen, dienen. Unglaublich eigentlich, ne? Aber stellt euch auch hier wieder vor, macht euch das bewusst, was für starke Helfer wir haben. So viele Christen sind so auf den Teufel fixiert und Dämonen und haben da so viel Angst und Respekt, aber hey, guck mal, es ist mit den Engeln, die auf unserer Seite sind. In der Geschichte Israels im Buch Jesaja unter anderem und Parallelstellen lesen wir, dass ein Engel 144.000 Assyrer erschlagen hat. Ein Engel. Sind mächtige Wesen. Sind auf unserer Seite. Ich denke an Elisa, als sie eingesperrt waren von den Aramäern in einer Stadt und sein Diener Gehasi hat Schiss bekommen und hat Angst bekommen und die Feinde haben uns umzingelt, unsere Stadt. Und dann hat Elisa gebetet, dass Gott ihm die Augen öffnet und er hat feurige Streitwagen überall rings um sie gesehen und er hat gesagt, wow, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Und wenn Gott für uns ist, dann sowieso, wer kann gegen uns sein? Wir können zuversichtlich sein, wir müssen keine Angst haben, wir müssen nicht ängstlich durchs Leben laufen als Christen. Vers 14, hier sehen wir wieder, was für ein Mensch derjenige ist, für den das gilt hier. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Jemand, der ein Herz hat für Gott, der Gott lieb hat, dessen Herz an ihm hängt. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Und der Name steht für die Person, weil er mich kennt. Das ist Gottes Herz. Gott will eine Beziehung mit uns Menschen haben. Dafür hat er uns erschaffen, eine Liebesbeziehung. Dass wir ihn kennen, dass unser Herz an ihm hängt. Das ist der Grund für unser Leben. Und deswegen werden wir nie erfüllt sein und zufrieden sein, bevor wir nicht Gott haben in unserem Leben. Irdische Dinge oder Beziehungen kann es nicht ersetzen. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Eine Beziehung mit mir hat. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Hier, Gespräch drückt auch Beziehung aus, oder? Das ist die Qualität der Beziehung, die dieser Mensch mit Gott hat. Zwiegespräch. Er hört auf Gott. Das ist, was wir jetzt tun, wenn wir sein Wort lesen und auf Gottes Wort hören. Wir hören auf ihn und wir reden mit ihm im Gebet. Es ist Kommunikation, es geht in beide Richtungen. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und wie langes Leben schenkt er uns? Mit wie langem Leben sättigt er uns? Mit ewigem Leben, oder? Und ich lasse ihn mein Heil schauen. Das ist das Wesentlichste. Jesus ist unser Heil. Wir dürfen Jesus sehen und wenn wir in Jesus sind, sind wir heil und werden in alle Ewigkeit heil sein. Die Ewigkeit im Himmel in perfekter Gemeinschaft mit ihm verbringen, an einem perfekten Ort. Das ist unsere Bestimmung. Das ist Gottes Herz für uns. Wenn du mit ihm bist, ist er mit dir. Wo bist du? Hast du so eine Beziehung mit Gott? Dann gilt für dich diese Verheißung. Psalm 92. Ein Psalm, ein Lied für den Tag des Sabbats. Das ist einer der wenigen Psalmen, die für einen konkreten Anlass geschrieben wurden. Für den Tag des Sabbats. Es geht um Lobpreis in diesem Psalm. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Das sehen wir, dass der Sabbat, oder für uns Christen der Sonntag, unser Ruhetag in der Woche, nicht nur ein Tag ist, von dem wir ruhen sollen von der Arbeit, sondern dass es auch ein Tag ist, wo wir Gott suchen. Ein Tag des Gottesdienstes. Wir feiern nicht umsonst Gottesdienst am Sonntag. Gott hat uns zwar dieses Muster gegeben, 6 Tage sollst du arbeiten, einen Tag ruhen, das ist gesund für uns, das ist heil für uns, das ist wirklich gut für uns. Aber es ist nicht nur als körperlicher Ruhetag gemeint, sondern auch als geistlicher Ruhetag und seelischer Ruhetag. Also zu sagen, okay, heute ist Sonntag oder heute ist mein freier Tag, ich lege mich auf die faule Haut, ich schlafe aus, ich entspanne mich, das ist nur ein Teil. Was dazu gehört, ist Gemeinschaft mit Gott. Das soll ein Tag sein, an dem wir ihn ganz besonders suchen. Hier ein Psalm, der für den Tag des Sabbats geschrieben wurde. Das war der Tag, an dem die Israeliten auch zusammengekommen sind, um Gemeinschaft zu haben. Dem wir zusammenkommen am Sonntag als Gemeinde, um Gemeinschaft zu haben als Leib. Das ist auch wichtig, das ist auch stärkend. Und ja, Gottes Vorsorge für uns, dass wir nicht ausbrennen, dass wir nicht abfallen und erkalten, sondern dranbleiben an Jesus und wachsen. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Das ist gut, oder? Den Herrn zu preisen und seinen Namen zu besingen. Wieder sein Name ist es, wer er ist. Darüber zu singen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und es ist nicht wunderbar, allein dieser letzte Psalm, wo wir uns in Erinnerung gerufen haben, wer Gott ist, der allmächtige Gott, der uns liebt, der uns beschützen will, der uns nahe sein will. Dafür können wir ihm preisen, dafür können wir ihm Danke sagen. Und es ist gut, wenn wir das tun. Gott freut sich drüber, nicht, dass Gott es braucht. Für sein Ego oder so. Ich meine, er ist ziemlich selbstsicher. Gott ist Gott. Aber Gott freut sich, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Und Gott freut sich, wenn wir ihm nahe sind. Wenn wir ihn kennen wollen. Das macht ihm, glaube ich, wirklich Freude. Und sonst schreibt er diese Verse nicht. Und wir brauchen es. Es ist gut, den Herrn zu preisen. Es ist gut für uns. Wenn wir von uns selbst wegschauen, von unseren Umständen, auf Gott schauen, uns in Erinnerung rufen, wer er ist, was er für uns getan hat und ihn preisen, unsere Segnungen auch wirklich sehen und uns vor Augen halten. Gott, du bist so gut. Wir vergessen das so oft. Ich bin eher ein kritischer Mensch. Ich tendiere dazu, wenn 99% gut laufen, ich tendiere dazu, das 1% zu sehen, das nicht gut läuft. Die meisten Menschen sind so veranlagt, denke ich. Ich denke, ich bin eigentlich schon ein positiver Mensch, aber einer, der schon immer das sieht, was gerade nicht funktioniert. Und manchmal kann uns das Leben versauen. Also gerade wenn wir uns dann um diese eine Sache drehen und wir können deprimiert werden. Es läuft nicht so im Job oder in der Familie oder materiell oder ich hätte gerne einen Freund, was immer es ist. Und wir sehen diese eine Sache, wir haben so viele andere Segnungen in unserem Leben und die vergessen wir. Hey, dass wir reden können, dass wir sehen können, dass wir riechen können, dass wir gehen können, dass wir uns bewegen können, das ist ein Segen von Gott. Dass wir Klamotten tragen dürfen, das ist Luxus in manchen Ländern. Dass wir uns satt essen dürfen, dreimal am Tag. Das ist ein Luxus, den viele nicht haben. Viele verhungern. Dass wir hierher fahren können, haben einen Untersatz. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Dass wir eine Gemeinde haben, Geschwister haben, mit denen wir uns treffen können. So viele Geschwister, gerade in muslimischen Ländern, die sich vom Islam zu Jesus bekehren, die müssen im Untergrund leben, oft isoliert von anderen Geschwistern, wissen gar nicht, wie sie die finden können. Wir dürfen uns hier frei versammeln, uns gegenseitig ermutigen und Gottes Wort studieren und Gott preisen. Es ist so wunderbar, dass wir Familie haben dürfen. Unsere Kinder, unsere Partner, unsere Eltern, wenn wir sie noch haben, das ist ein Vorrecht. Das ist Gottes Segen. So viele Dinge. Wir vergessen das so einfach und sehen so dieses eine Ding, eine kleine Ding in unserem Leben, was gerade nicht so funktioniert, wie wir das wollen. Und Gott sagt uns, es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen zu verkündigen. Hey, dass wir errettet sein dürfen, dass wir Gott kennen dürfen, diesen wunderbaren, ewigen Gott, dass er uns nahe sein will, das ist so ein Segen. Dass es eine Engel um uns stellt, dass er unser Schutz sein will. Oh Mann, wenn wir mehr preisen würden, dann wären wir glücklichere Menschen, fröhlichere Menschen. Das ist wichtig, das ist gut für uns. Am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Israel haben sie so gelebt. Da gab es einen Lobpreis am Morgens im Tempel und dann abends. Das ist ein gutes Muster eigentlich, wenn wir unseren Tag mit Lobpreis beginnen, Ausrichtung auf Gott, unsere stille Zeit mit ihm und am Abend auch noch, bevor wir einschlafen, unser Herz zu ihm aufheben und vielleicht ihm bewusst Danke sagen für die Segnungen, die er uns geschenkt hat an dem Tag. Zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum klingenden Spiel auf der Zither. Also wir dürfen die unterschiedlichsten Instrumente verwenden. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über das Werk deiner Hände juble ich. Wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht. Und ein Tor versteht dies nicht. Du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Wir Gottes Tun nur sehen in unserem Leben, Gottes Wirken in unserem Leben. Es bringt uns Freude. Über die Werke deiner Hände juble ich. Wie groß sind deine Werke? Oh, wenn ich mich selbst anschaue, meinen Körper, wow. Wir haben heute unsere Babys im Ultraschall gesehen, im 3D-Ultraschall. Ich glaube, sie sehen noch immer eher dem Papa ähnlich, so wie kleine Monster. Aber was für ein Wunder das ist, dieses Wunder des ungeborenen Lebens zu betrachten. Das Wunder der Schöpfung zu betrachten. Ich glaube, ein gläubiger Mensch kann so ein Ultraschallbild oder von mir aus einen Sonnenuntergang oder einen schönen Berg oder einen See oder das Meer, Gottes Schöpfung, wir können das mit anderen Augen betrachten. Wenn wir das betrachten und sagen können, boah Gott, du hast das so wunderschön gemacht. Oder ein Sternenhimmel. Wow, wie wunderbar bist du, wie groß bist du. Und wir wissen, dass Gott das alles für uns gemacht hat, das ganze Universum. weil er uns lieb hat und weil er uns eine Freude machen wollte und weil er einen Platz schaffen wollte, wo wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und wir können uns freuen drüber. Wow, wie genial, das ist wunderbar, das entspricht mir total, wenn ich die Schöpfung betrachte. So schön. Wir hatten mal tolle Sonnenuntergänge im Sommer in Kroatien. Wie toll. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht. Und ein Tor versteht dies nicht. Man, irgend so ein Evolutionsreligiöser, ein Evolutionsgläubiger, der den Zufall zu seiner Religion gemacht hat. Wie unglaublich, oder? Das ist unmöglich. Ich habe zu viel Statistik gehabt in meiner Unilaufbahn. Es ist unmöglich, dass ein Mensch durch Zufall entsteht. Diese Schöpfung, dieses Universum, wo alles bis ins kleinste Detail zusammenwirkt. Vom Planeten bis zu der kleinsten Zelle, bis zum Atom der Zelle, alles nach einem perfekten Plan. Wenn du mir erzählst, irgendwo ist eine Müllhalde explodiert und dann ein paar Millionen später, Jahre später, ist durch diesen Prozess hat sich ein Space Shuttle von alleine zusammengebaut, nur durch Zufall, ich würde das nicht glauben. Du würdest es nicht glauben. Aber wenn irgendwelche Leute kommen und dir sagen, das ganze Universum und du selbst, wir sind um ein Vielfaches, Millionenfach wahrscheinlich komplizierter als ein Space Shuttle, das ist durch Zufall entstanden, wie naiv Menschen sind. Hinterfragen es gar nicht, es macht keinen Sinn. Aber Leute, die das alles als Zufallsprodukt sehen, die betrachten Sonnenuntergang auch anders. Und die betrachten die Sterne anders. Und sich selbst anders. Ich bin ein Bruder von dem Hamster oder so. Machen sich selbst geringer als sie sind, zu einem Tier eigentlich. Und dann das Traurige ist, Menschen, die glauben, sie sind ausgewachsene Tiere, verhalten sich leider auch so wie Tiere allzu oft. Und dann denken sie solche Dinge an wie Euthanasie, aktive Sterbehilfe, Ungeborene zu ermorden. Ah ja, wenn er bestimmte Eigenschaften nicht hat, dann ist es nicht mehr lebenswert. Nee, Gott sagt uns, menschliches Leben ist immer lebenswert, unabhängig, ob es alt oder jung ist, geboren oder ungeboren, krank oder gesund, bettlägerig oder fit. Spielt keine Rolle. Du bist unendlich viel wert, weil du in Gottes Bild geschaffen bist und weil er dich wollte. Und so Menschen, die das nicht verstehen, die Gottes Plan nicht verstehen für ihr Leben, die sehen sich selber anders, die sehen die Schöpfung anders als ein Zufallsprodukt. Irgendwie, das ist nur Natur, vielleicht Mutter Natur, aber was für ein Trost ist schon Mutter Natur für ein Zufallsprodukt. So ein Durchgangsprodukt auf dem Durchlaufprozess der Evolution, der vielen Millionen von Zufällen, die uns noch folgen werden. Menschen können sich oft gar nicht freuen an der Schöpfung. Ein gläubiger Mensch kann es ansehen und sagen, wow, das ist für mich. Gott, du bist wunderbar. Ich kann ein bisschen erahnen, wie kreativ und wie mächtig und wie wunderbar du bist. Und du hast mich lieb. Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen, dann nur, damit sie vertilgt werden für immer. Also, auch wenn es den Gottlosen oft gut geht und sie blühen und gedeihen, es bereitet uns manchmal, naja, Missmut vielleicht. Na, wir haben so Psalmen gesehen, wo der Psalmist sagt, ich wäre fast ausgeglitten, fast zum Stolpern gekommen, als ich gesehen habe, wie gut es den Gottlosen geht und dann gesehen habe, wie schwer es manchmal die Gottesfürchtigen haben. Aber in der ewigen Perspektive sieht das Ganze ganz anders aus. Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und die Übeltäter blühen, dann nur damit sie vertilgt werden für immer. Das ewige Gericht hier. Sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Wenn man ein paar Millionen Jahre dazu zählt zu den 70 oder 80 Jahren, die wir hier verbringen. Ganz ein bisschen ausgewogener, wenn wir das große Bild betrachten. Du aber bist ewig erhaben, Herr. Denn siehe deine Feinde her, denn siehe, deine Feinde werden umkommen. Es werden zerstreut werden alle Übeltäter. Lies die Offenbarung, das ist die Tatsache. Teufel, der Tod, die, die rebellieren gegen Jesus, werden in den Feuersee geworfen. In die Hölle, wie immer das genau aussehen wird. Es werden zerstreut werden alle Übeltäter. Aber du wirst mein Horn erhöhen wie das eines Büffels. Mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Also du wirst mein Horn erheben, mir Einfluss geben, mir eine Position geben. Mit Öl hast du mich überschüttet, hast mich gesegnet, gesalbt. Öl auch immer ein Bild für den Heiligen Geist. Das ist auch was, wofür wir dankbar sein können. Den Geist, den Gott uns gegeben hat. Und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden. Meine Ohren werden ihre Lust hören an den Übeltätern, die gegen mich aufstehen. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er empor wachsen. Er wird kräftig sein und stark sein. Und wenn wir an eine Palme denken, Palme wächst gerade oft auch an dürren Orten. Aber sie bleibt trotzdem stark. Und eine Palme trägt mehr Frucht, je älter sie wird. Je länger wir mit dem Herrn gehen, wir müssen nicht schwächer werden, wir können stärker werden, selbst wenn wir manchmal durch Wüstenzeiten gehen. Stark wie eine Palme, standhaft. Wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Diese mächtigen Bäume, die tausende Jahre alt werden können. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Also wieder Beziehung mit dem Herrn, gepflanzt im Haus des Herrn, die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Ihr könnt den Psalm 1 durchlesen. Auch eine Parallelstelle dazu eigentlich. Ne? Dass die, die dem Herrn vertrauen, ihre Freude haben an seinem Gesetz, sind wie Bäume gepflanzt an Wasserbächen. Hier, wir sind gepflanzt im Haus des Herrn und wir werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Da ist das Heil zu finden in Gemeinschaft mit Gott. Wahre Zufriedenheit. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Er ist absolut gerecht. Deswegen ist er auch unser Fels. Können wir Zuflucht suchen bei ihm. 10 Minuten haben wir noch, nehmen wir den Psalm 93 noch mit. Das ist ein kurzer. Der Herr ist König, er hat sich bekleidet mit Hoheit. Das passt gut dazu, Gott ist der König über seine Schöpfung. Der Herr hat sich bekleidet, mit Stärke hat er sich umgürtet. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Die Allmacht Gottes hier. Sich bekleidet mit Stärke, er ist allmächtig, bekleidet mit Hoheit. Das hat er sich genommen, er ist Gott. Er ist König über diese Schöpfung. Dein Thron steht fest von all das her, von Ewigkeit her bist du. Gott ist ewig. Wir sind Geschöpfe. Wir haben ein paar Jahre hier auf diesem Planeten. Gott ist ewig. War vor Milliarden von Jahren schon da, wird in hunderten Milliarden, Millionen von Jahren noch da sein. Er ist ewig. Es ist ein Unterschied zwischen ihm und uns. Und er hat Hoheit, er hat Stärke. Ich denke dran an diese Stelle in Jesaja 6, wo der Prophet Jesaja Gott hoch und erhaben auf seinem Thron sitzen sitzt und die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Gott ist heilig, heilig abgesondert. Er ist als Schöpfer in seiner ganz eigenen Klasse. Er ist unendlich wertvoll. Er ist unendlich schön. Er ist unendlich anbetungswürdig. Er ist unendlich weise. Er ist unendlich rein. Er ist Licht. Er ist heilig eben. Einzigartig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Und deswegen wollen wir ihm diesen Ehrenplatz geben in unserem Leben, das Zentrum sein lassen in unserem Leben. Nur er hat es verdient, weil nur er ist heilig. Und die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das stimmt, wenn wir uns nur umschauen, wie herrlich die Schöpfung ist. Sie ist gefallen, deswegen gibt es auch ein paar nicht so schöne Aspekte. Aber sie ist auch herrlich und schön. Und wie groß Gott ist im Vergleich zu uns. Wir sind so ein kleines Pünktchen. Auf einem kleinen Pünktchen von dem Planeten. Die Erde hat einen Durchmesser von 12.700 Kilometer und ist knapp 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das Licht braucht 8 Sekunden ungefähr von der Sonne zur Erde. Sonne. Die Sonne ist nicht mal ein großer Stern. Die Sonne ist so ein durchschnittlicher Stern in unserem Sonnensystem, der Milchstraße, in unserer Galaxie. Sonne hat einen Durchmesser von 1,39 Millionen Kilometer. Die Erde würde 109 Mal reinpassen. Die Milchstraße, unsere Galaxie, hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Nach 8 Sekunden Licht von der Erde zur Sonne, hier reden wir von 100.000 Lichtjahren. Und sie besteht aus 100 bis 300 Milliarden von Sternen. Dazu gehören die ungefähr 6.000, die wir mit freiem Auge sehen können. Das ganze Universum hat geschätzte 100 Milliarden Galaxien. Und der Durchmesser, ich weiß nicht, wie die Leute das schätzen, die das schätzen, aber sie schätzen es auf 156 Milliarden Lichtjahre. Und Gott ist der Schöpfer. Stell euch diesen Thron Gottes vor, der reicht von einem Ende des Universums bis zum anderen. Und er sitzt auf dem Thron. Er hat die Kontrolle. Er ist der Herrscher. Und er hat das alles geschaffen mit seinem Wort. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wie wunderbar unser Gott ist. Und wie klein wir im Vergleich dazu sind. Und wie erstaunlich, dass er Beziehung mit uns haben möchte. Dass ihm was an uns liegt, das ist unglaublich. Es ist verständlich, dass ein Mensch sich nach diesem Gott sehnt. Aber dass er was mit mir zu tun haben will. Kleine Pünktchen auf dem kleinen Planeten, dass er diese ganzen Galaxien, das ganze Universum für uns geschaffen hat und uns dann da reingesetzt hat, damit wir Freude haben können und Gemeinschaft mit ihm erleben dürfen und leben dürfen. Und dann noch viel mehr, weil wir kleine Pünktchen rebelliert haben gegen ihn, dass er Mensch wurde in Jesus Christus und sich selbst für uns hingegeben hat. Wie unglaublich ist das? Da können wir nur staunen. Was für einen wunderbaren König wir haben. Dein Thron steht fest von all das her, von Ewigkeit her bist du. Ströme erhoben, o Herr, Ströme erhoben ihr Tosen, Ströme erheben ihr Brausen. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Gott ist mächtig über die ganze Schöpfung. Wahrscheinlich ist das auch hier wieder ein Bild. Oft wird das Brausen von Wassern oder Meer von als Bild verwendet von Heiden oder heidnischen Heeren, die Israel bedrängt haben. Oh Mann, wenn wir uns umschauen, die Welt ist am Toben, die Wasser sind am Toben. Wasser der Finanzkrise und Kriege und was sonst noch so alles tobt. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Er ist der König auf dem Thron. Ganz egal, welche Wellen durch dein Leben schwappen, durch deine Familie, durch deine Ehe, dein persönlichen Leben, deine Gesundheit, Finanzkrisen. Ganz egal was, Gott ist mächtiger und er sitzt auf dem Thron. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Gott steht zu seinem Wort, er ist absolut verlässlich. Seine Verheißungen gelten für dich. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, für alle Zeiten. Deinem Tempel, dass wir ihn heilig achten. Wer ist denn der Tempel des Heiligen Geistes heute? wir, ne? Korintherbrief sagt uns dasselbe, dass wir heilig leben wollen, weil unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Oh, wer ist noch der Tempel des Heiligen Geistes? Die Gemeinde Gottes. Deswegen wollen wir heilig zusammenleben, dass wir ein Licht sind und Gott Freude machen. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, für alle Zeiten. Und ihm gebührt unsere Anbetung für alle Zeiten, oder? Und dass wir für ihn leben. Und das Schöne ist, dass wir nicht nur für ihn leben dürfen, sondern dass wir auch mit ihm leben dürfen. Dass wir ihn im besten Sinne des Wortes genießen dürfen. Das ist ein Plan für uns. Und in Jesus hat es möglich gemacht, dass wir Gemeinschaft, Beziehung mit dem lebendigen, ewigen, heiligen, wunderbaren Gott genießen dürfen und erfahren dürfen. Vater, so wollen wir dich anbeten heute Abend. Du bist beeindruckend und ich bin heute Abend neu beeindruckt von dir. Auch wenn ich mir hier vor Augen halte, was dein Wort über dich sagt, wie du dich uns offenbarst. Du bist ein herrlicher, großer, mächtiger, wunderbarer, ehrfurchtgebietender, heiliger Gott, aber gleichzeitig einer, der so nah ist und der uns so lieb hat und wie ein Vater seine Kinder behütet und beschützt und über ihnen wacht. Und ist einfach unglaublich, Herr. Ja. Wir wollen dir heute Abend einfach Danke sagen und dich preisen und dich loben von ganzem Herzen für das, was du für uns und an uns getan hast, Jesus. Amen.